Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Es gibt so Begriffe, die wir auf jeden Fall häufig hören und manchmal sogar benutzen und bei denen wir deshalb natürlich auch glauben zu wissen, was sie eigentlich bedeuten. Tyrann ist für mich ein solcher Begriff und mir ist ehrlich gesagt erst beim Lesen des gleichnamigen neuen Buches aufgefallen, dass ich selbst eigentlich nie in der Lage gewesen wäre, diesen Begriff exakt zu definieren. Das muss ich allerdings Gott sei Dank heute auch nicht. Dafür haben wir heute Morgen Barbara Stolberg-Rillinger. Sie ist Rektorin des Wissenschaftskollegs in Berlin, ehemalige Professorin für Geschichte der frühen Neuzeit an der Uni Münster und sie ist eben Mitherausgeberin dieses Buches Tyrannen, eine Geschichte von Caligula bis Putin. Schönen guten Morgen, Frau Stolberg-Rillinger.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Fangen wir mal mit der einfachsten aller Fragen an. Dauert wahrscheinlich nur 10 Sekunden. Was ist denn ein Tyrann?
Ja, das ist natürlich zugleich die schwierigste Frage. Es gibt aber, denke ich, über die Jahrtausende hinweg eine gewisse Gemeinsamkeit, diesen Begriff zu füllen. Und zwar ein Tyrann ist jemand, der sich über das Recht hinwegsetzt, der nach Willkür herrscht und nicht nach den Gesetzen oder dem Recht oder den Regeln, den ungeschriebenen und geschriebenen Regeln. Ein Tyrann ist jemand, der die Bürger wie Sklaven behandelt, wie sein Eigentum, also das Eigentum, das Leben, die Würde der Bürger nicht respektiert. Und ein Tyrann ist ein Gewaltherrscher, das heißt, der Gewalt einsetzt, anstatt Konsens, anstatt Partizipation, anstatt Rat zu hören, seine Herrschaft auf Gewalt gründet. Und das ist seine Stärke einerseits, ist aber auch seine Schwäche, weil er gleichzeitig, weil er Furcht und Schrecken verbreitet durch Gewalteinsatz oder Gewaltdrohung, gleichzeitig immer auch selbst gefährdet ist. Und deswegen sind Tyrannen charakteristischerweise auch sehr, sehr misstrauisch und gewissermaßen paranoid, weil sie riskieren jederzeit von möglicherweise ihrer engsten Umgebung selber umgebracht zu werden.
Gut, umgebracht vielleicht auch, aber zumindest böse abgesetzt. Da denke ich jetzt ehrlich gesagt zeitaktuell natürlich schon an Wladimir Putin.
Ja, das ist natürlich der aktuelle Bezug. Man muss sagen, dass dieses Buch ursprünglich nicht auf Putin hingeschrieben worden ist. Das Buch ist natürlich viel länger geplant und da wussten wir noch nichts von dem Krieg, der am 24. Februar begonnen hat. Aber auch damals hatten wir natürlich schon Putin in dieser Reihe drin und zwar auch deshalb, weil ihm in letzter Zeit sehr häufig und aus naheliegenden Gründen der Begriff Tyrann oder Despot angeheftet worden ist und weil er ja auch die, wenn auch vielleicht nur rudimentär ausgebildeten Verfassungsgrundsätze seines Landes, weil er die mehr oder weniger ausgeschaltet und ausgehöhlt hat und jetzt wirklich zumindest als Autokrat herrscht. Autokrat ist das etwas neutralere Wort.
Interessant ist, dass natürlich die meisten, die in dem Buch vorkommen, die historischen, die nicht mehr herrschen und nicht mehr leben, die sind an die Macht gekommen aufgrund der Erbfolge, aufgrund von Kriegen, was auch immer, nicht durch Demokratie. Aber es gibt ja so gesehen heutzutage Tyrannen, die zumindest am Anfang ihrer Karriere wirklich durch eine demokratische Wahl, die damals auch noch frei war, in die Macht gekommen sind. Putin selber ja auch, aber natürlich auch Donald Trump, Erdogan und andere. Also Demokratie an sich schützt nicht vor Tyrannen.
Ja, das ist natürlich ein ganz grundsätzlicher Unterschied. Also der Begriff stammt ja aus einer Zeit, als die Monarchie, die Alleinherrschaft, die Königsherrschaft die übliche Herrschaftsform war. Und da hing natürlich alles von dem persönlichen Charakter des betreffenden Herrschers ab. Ja, und deswegen hat man Wert auf die Erziehung gelegt, dass sie sozusagen entsprechende charakterliche Stärken ausbilden. In einem modernen Verfassungsstaat ist es natürlich insofern völlig anders, als es Mechanismen gibt, einen Herrscher, der als illegitim empfunden wird, eben auch abzuwählen oder abzuwählen. Und in dem Moment, wo diese Wahlmechanismen nicht mehr funktionieren, ist natürlich, kann man gewissermaßen von Tyrannis sprechen. Und deswegen ist ja auch dieser Vorgang der Wahlen in Amerika, die in Frage gestellt wurden und die drohten ja gekippt zu werden, so ein unglaublich beunruhigender Vorgang gewesen, weil das im Grunde wirklich das Umkippen der amerikanischen Verfassung bedeutet hätte. Aber der Unterschied zwischen den USA und Russland, zumindest dieser eine Unterschied, besteht ja, dass eben in Amerika nicht funktioniert hat, während Putin eben seine Herrschaft vollkommen von jeder verfassungsmäßigen Bindung gelöst hat.
Interessant ist, dass vielleicht manche, die uns beiden jetzt zuhören, glauben, okay, das ist ja schon recht kompliziert. Wenn man die Geschichte geht, wird es ja einfacher. Finde ich nicht. Fangen wir mit Caligula an, mit dem auch Ihr Buch anfängt. Das ist ja sozusagen, könnte man glauben, als historischer Laie, der Urvater des Tyrannentums. Wenn ich aber den Text, der ist nicht von Ihnen, aber den ersten Text richtig lese, gibt es Zweifel daran, dass er überhaupt ein Tyrann war. Und da gibt es noch andere Figuren, über die man das grob sagen könnte. Richard III. Zum Beispiel. Shakespeare hatte, glaube ich, nicht so viel Zweifel, aber Historiker haben.
Ja, das ist natürlich immer die Frage. Tyrann ist ja ein Werturteil. Das ist ja nicht ein neutraler Begriff, sondern es ist ein massives Werturteil. Und es ist immer die Frage, wer jemanden als Tyrannen betrachtet und jemandem dieses Tyrannenetikett zuschreibt. Und das kann natürlich sehr, sehr unterschiedlich sein. Also es war ist bei Donald Trump ja auch der Fall. Ne? Die Hälfte der Amerikaner hält ihn für einen Despoten, die andere Hälfte eben nicht. Im Falle von Caligula ist es so, dass der Autor dieses Artikels, nämlich Alois Winterling, der auch dazu eine Biografie geschrieben hat, argumentiert, dass das eine Zuschreibung der späteren Historiker war, der römischen Historiker in der römischen Antike bereits, die den Caligula immer stärker überhaupt erst zu Caligula machten. Eigentlich war das Gaius Caesar, ja, und später hat er erst dann diesen Namen Caligula und dieses Tyrannenetikett bekommen. Winterling argumentiert, dass Caligula im Grunde genommen sich mit seinen als besonders bizarr geltenden Handlungen, wie ein Pferd zum Senator zu ernennen, sich im Grunde ironisch über die Kommunikationsformen der zeitgenössischen Elite, also des Senats, der Senatselite, lustig gemacht hat und im Grunde deren Kommunikation ins ironische Ad absurdum geführt hat. Und ist das dann alles als Tyrannei interpretiert worden.
Ich würde gerne nochmal den Bezug von Gegenwart zur Geschichte herstellen, und zwar über Ihren eigenen Text in diesem Buch. Sie widmen sich nämlich einer Figur, von der wir wie bei so vielen Historischen auch glauben, da wissen wir alles, Friedrich Wilhelm I. nämlich. Und da habe ich so das Gefühl, es ist fast ein bisschen umgekehrt. Ich meine, heute ist es so, das haben Sie beschrieben, demokratische Wahlen, der Tyrann muss am Anfang ein bisschen vorsichtig sein und kann auf die Tyrannei später entwickeln. Ich habe bei Ihnen so das Gefühl, Sie sehen beim Preußenkönig so die Tyrannei als Arbeitswerkzeug. Sie bezeichnen ihn ja auch als selbsternannten Tyrann.
Ja, er hat sich tatsächlich selber als Tyrann bezeichnet und auch als despotisch. Ja, hat er sich selber so genannt. Das ist natürlich beispiellos. Er hat eben auch in gewisser Weise ähnlich wie Trump heute oder wie Caligula in der Antike sich massiv sozusagen und auch provokativ und explizit gegen die Werte und Normen und Regeln der zeitgenössischen Eliten gewandt und hat die absichtlich sozusagen provoziert, indem er eben gegen alle Normen geschrieben und ungeschriebene verstoßen hat. Und die Zeitgenossen haben ihn für einen Wahnsinnigen gehalten, er hatte auch eine schwere Krankheit, die ihn zu wirklich pathologischen Ausbrüchen immer wieder gebracht hat. Montesquieu zum Beispiel hat ihn als absoluten Tyrannen beschrieben und gesagt, die Herrschaft wird nicht lange dauern. Das hat sich natürlich als falsch erwiesen. Das Interessante ist, wie er dann im weiteren Verlauf, vor allem dann des 19. Jahrhunderts, im Zuge der preußisch-deutschen Geschichtsmythologie, könnte man sagen, zum Erzieher des deutschen Volkes mutiert ist. Und das ist interessant, weil er eben selber ein Mensch war, der vollkommen affektgesteuert und unbeherrscht war. Und die Zeitgenossen waren der Meinung, oder in der Herrschaftstheorie war man immer der Meinung, dass herrschen nur darf, wer sich selbst beherrscht. Und das war bei Friedrich Wilhelm überhaupt nicht der Fall. Er war pathologisch geizig, pathologisch gewalttätig und so weiter. Er wollte ja auch seinen eigenen Sohn zum Tode verurteilen, was in letzter Minute doch nicht passiert ist. Also das war schon ein, finde ich, pathologischer Fall. Aber den preußisch-deutschen Historikern ist es gelungen, ihn im Nachhinein zu einem vielleicht etwas burschikosen Haudegen, aber doch sittlich hochstehenden Erzieher des Volkes zu machen.
Wir haben angefangen mit den Gemeinsamkeiten aller Tyrannen, vielleicht nicht aller, aber zumindest der, die vorkommen in dem Buch. Jetzt haben wir geendet damit, dass sie doch alle ganz anders waren. Wir haben noch lange nicht alle erwähnt, es sind noch viel mehr beschrieben in dem Buch Tyrannen, das Barbara Stolberg-Rillinger mit herausgegeben hat. Und das offiziell erst morgen, aber mein Gott, was ist ein Tag in geschichtlichen Zusammenhängen. Im Verlag C.A. Beck erscheint. Frau Stolberg-Rillinger, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich bedanke mich.